Nach vierjähriger Abstinenz im Predigen möchte ich es heute nochmals probieren. Also Sie haben einen Prediger vor sich, bekannt, aber unerwartet. Wir haben den Predigtext bereits gehört aus Lukas 15, die Geschichte vom älteren Sohn. Ich habe auch, wie gehört, diesem Abschnitt ein Thema gegeben, das vielleicht ungewohnt ist, aber ich denke, es wird erklärt in der Predigt. Das Dilemma des Gutmenschen oder wenn man sich selbst im Wege steht. Im Tempelbezirk zu Jerusalem herrschte immer viel Betrieb. Allerlei Volk ging da hinein, wieder hinaus. Eines Tages erschien ein besonderer Mann, ein prachtvoller Mann, an dem man seine Freude haben konnte. Seinem aufrechten Gang und seiner Kleidung sah man an, dass er es zu etwas gebracht hatte und im Leben etwas leistete. Man brauchte nur in sein Gesicht zu sehen und man wusste, der gehört nicht zu den wetterwendischen Leuten, die ihr Mäntelchen nach dem Winde hängen. Das war ein Mann mit einer festen Weltanschauung. Ein Mann mit Niveau. Seine Kleidung verriet ihn obendrein als Gesetzeshüter, Pharisäer, wie man sie nannte. Ein Mann also, der an Gott glaubte und der alles tat, um ihm zu gefallen. Selbstbewusst trat er auf, nicht kriegerisch vor lauter Gewissensbissen wie der korrupte Zollbeamte, den er im Hintergrund der Tempelhalle erblickte. Laut und deutlich betete er: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da hinten. Ja, und dann zählte er auf, was er Gutes tat für Gott. Ja, ich faste 2-mal in der Woche und gebe den 10. von allem, was ich einnehme. Ein beeindruckender Mann. Und doch, Jesus, der diese Geschichte erzählte, ist mit diesem Gutmenschen nicht zufrieden. Warum? Er tut doch alles, um Gott zufriedenzustellen. Und das soll nicht genügen? Ja, er genügt wohl sich selbst, aber nicht Gott. Das ist sein Dilemma. Genau das ist es, was uns auch die Geschichte des älteren Sohnes sagen will. Wir fragen: Was fehlt denn dem Menschen, der mit seinen eigenen Leistungen und seinen guten Werken vor Gott steht und Anerkennung von ihm erwartet? Ein Dreifaches möchte ich erwähnen. Das Erste: Ihm fehlt die wahre Gerechtigkeit. Aber halt, das stimmt doch nicht. Dieser ältere Sohn hat doch ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Er hat doch vollkommen recht bei dem, was er seinem Vater entgegenhält. So viele Jahre diene ich dir. Ich war dir immer gehorsam und noch nie hast du für mich ein Fest veranstaltet. Doch jetzt, wo dein sauberes Söhnchen heimkehrt, das dein ehrlich und hart erarbeitetes Geld mit Huren verjubelt hat, da bereitest du ihm ein großes Fest. Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Wir müssen doch zugeben, der Mann hat recht. Er hat ein gesundes Urteilsvermögen, alle Achtung. Nur, es geht hier nicht um unsere menschliche Beurteilung und Meinung. Maßgebend ist Gottes Einschätzung. Und die lautet: Dieser ältere Sohn ist auch ein verlorener Sohn. Ja, er ist gar noch ein hartnäckigerer Fall als sein jüngerer Bruder. Er schlägt nicht in sich, sondern um sich. Er suhlt sich im Selbstmitleid und pocht auf seine Rechte. Er sieht sich nicht als Sünder wie sein Bruder. Er braucht keine Vergebung. Er ist sich selber gut. Es stimmt eben doch, diesem Menschen fehlt die wahre Gerechtigkeit. Sein Empfinden ist nichts weiter als Selbstgerechtigkeit, Stolz, Überheblichkeit. Er war tüchtig, jawohl. Er war pflichtbewusst, dem Vater treu ergeben. Arbeit war sein Leben. Damit wollte er dem Vater gefallen und seine Gunst verdienen. Er hätte es wohl für ein emotionales Geschwätz abgetan, wenn man ihm gesagt hätte: Mein lieber Freund, dein Vater wartet nicht auf deine Pflichterfüllung. Er möchte deine Liebe, dass du ihm dienst als Antwort auf seine Liebe, die dir alles gibt, was du brauchst und noch mehr darüber. Er möchte, dass du seine Freude über die Heimkehr deines Bruders mitfeierst. Unsinn, hätte er darauf geantwortet. Ich gehöre aufs Feld. Ich verstehe nicht, wie mein Vater diesen Versager lieben und ihm gar ein Fest bereiten kann. Damit will ich nichts zu tun haben. So ärgern sich auch Menschen unserer Tage über die gläubigen Christen. Sie halten sie für Überflieger und Schwärmer und Selbstläufer. Es ärgert sie zu sehen, wie sie mit Gott auf Du sind und behaupten, Gott habe sie begnadigt und zu seinen Kindern und Erben erklärt. Dem halten die Leute entgegen, es genüge doch, ein anständiges Leben zu führen und ab und zu in die Kirche zu gehen. Niemand könne wissen, ob Gott ihn annehme. Das wisse nicht einmal der Papst. Ja, so leben viele. Sie sind nicht fern von Gott und doch dem Leben aus Gott entfremdet. Es fällt auf, dass der ältere Sohn das Wort Vater nicht über die Lippen bringt. So ist es noch heute bei nicht wiedergeborenen Menschen. Sie sprechen von einem höheren Wesen, vom Herrgott, aber nicht vom Vater. Darin liegt sogar eine gewisse Logik. Vater können mit Recht ja nur Kinder sagen. Menschen also, die aus Gott geboren sind. Doch für viele ist es eine Anmaßung, wenn Christen behaupten, Gottes Kinder und Erben zu sein. Seht sie doch nur an, diese frommen Heuchler. Sie haben doch alle Dreck am Stecken. So gut wie die sind wir alle mal. Seht doch nur ihre Sexskandale. Dieser Mann konnte auf eine lange Diensttreue verweisen. Siehe, so viele Jahre diene ich dir. Ja, ein selbstgefälliger Mensch macht Gott seine Rechnung auf. Er rechnet ihm seine guten Taten und Verdienste an. Nicht, dass ich ihm diene, sondern dass er mir dient. Das ist die Sache. Zum ewigen Leben dient. Nicht, das ist entscheidend, was ich für Gott tue, sondern das, was Gott für mich schon getan hat. Zum ewigen Leben dient er mir. Ja, er dient durch seinen Sohn, Jesus Christus. Er ist gekommen, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben zu einer Erlösung für viele. Gottes Wirken zählt. Nicht unser Werkeln. Die russische Zarin Katharina die Große hatte einen Minister, der hieß Potemkin. Dem übergab sie große Geldmengen mit dem Auftrag, Bauernsiedlungen auf der Krim zu bauen. Er aber unterschlug das Geld. Eines Tages kündigte die Zarin den Besuch der Siedlungen an. Eilig ließ Potemkin entlang der geplanten Reiseroute Attrappen, Fassaden von Häusern aufstellen. So täuschte er die Zarin vor, dem Volk Wohlstand verschafft zu haben. Diese Geschichte ist nicht verbürgt. Gleichwohl sind die potemkinischen Dörfer zu einem Sinnbild geworden für die Vorspiegelung falscher Tatsachen. Solche Dörfer baut, wer Gott mit seinem guten Leben beeindrucken will. Ich habe dein Gebot doch nie übertreten, so sagt der Sohn zum Vater. Das mag wohl seine persönliche Meinung sein, Überzeugung. Die geistliche Wirklichkeit aber sieht anders aus. Denn die Bibel sagt, sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Kein einziger. Nur Gott ist gut, wie wir es gesungen haben. Der Selbstgerechte betrügt sich selbst mit seiner Lebensparole: Tue Recht und scheue niemand. Er nimmt sich selbst und sein Tun als Maßstab. Darum auch ist er anderen Menschen gegenüber hart. Rücksichtslos zehrt der Sohn den Sündenkatalog seines jüngeren Bruders ans Tageslicht. Warum tut er das? Um selbst in einem besseren Licht zu erscheinen? Jedenfalls scheint er nicht zu merken, dass auch bei ihm, bei all seiner vermeintlichen Rechtschaffenheit, viel schmutzige Wäsche rumhängt. Ja, die Bibel sagt, dass all unsere Gerechtigkeit wie ein schmutziges Kleid ist. Jesus ergänzt: Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Unsere Gerechtigkeit muss abgelöst werden durch die wahre Gerechtigkeit, die nur Jesus uns verleihen kann. Er ist uns gemacht von Gott zur Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit gilt vor Gott. Durch die Umkehr und Neugeburt kleidet Gott uns neu ein. Er nimmt uns das schmutzige Kleid der Selbstgerechtigkeit ab und zieht uns die Gerechtigkeit seines Sohnes an. Das Kleid der Vergebung. Das ist es, was Gott sehen möchte. Wie traurig ist dagegen der Selbstgefällige dran. Er lebt vom Vater, ist ihm aber fern. Er kennt ihn nicht. Ja, und wir, meine Lieben, wo stehen wir? Ja, zum Glück bin ich nicht so, denkst du vielleicht. Moment mal. Wäre es da nicht klüger zu fragen: Herr, bin ich's? Bin ich's, der selbstzufrieden auf sein gutes Leben schaut? Oder steht auch in meinem Leben eine potemkinsche Fassade? Mehr frommer Schein als geistliches Sein? Habe ich die Einladung des Vaters angenommen? Oder stehe ich noch draußen vor der Tür, fern vom Fest des Vaters? Diesem Mann fehlt die wahre Gerechtigkeit. Ein zweites: Ihm fehlt die rettende Gnade. Nicht, dass für ihn keine Gnade da wäre, oh nein. Zum Versöhnungsfest im Haus des Vaters war auch er eingeladen. Aber er wollte nicht hineingehen, lesen wir. Er steht bockig draußen, während drinnen Freude herrscht, Dankbarkeit und Singen. Man möchte dem Mann einen Schubs geben. Lass doch mal deine Arbeit, geh doch rein. Der Vater wartet auf dich. Doch er wollte nicht. Oh, dieser harte, ungebrochene Eigenwille. Ihm ist das alles viel zu einfach. Er steht auf Pflichterfüllung. Auf diesem Weg will er dem Vater gefallen. Für die Beziehungspflege fehlt ihm die Zeit. Ist es nicht bei manchen Christen ähnlich? Sie sind sehr pflichtbewusst. Sie besuchen den Gottesdienst. Sie lesen die Bibel, sie beten auch ab und zu. Aber die Beziehung zum Vater fehlt. Wie traurig ist das, wenn ein Mensch tagtäglich von der Liebe des Vaters lebt, aber keine innere Beziehung hat zu ihm. Er setzt lieber auf sein eigenes Tun und so steht er sich selbst im Weg. Wie traurig ist der Vater. Das Fest der Heimkehr ist aufgegleist. Es ist alles bereit, auch für den älteren Sohn. Noch mehr, der Vater unterbricht sogar die Festlichkeit in seinem Haus, um hinauszugehen und seinen älteren Sohn persönlich einzuladen. Er bat ihn, lesen wir. Er bat ihn, hereinzukommen. Ja, seht, das ist die Geschichte des himmlischen Vaters und Gastgebers, was wir hier vor uns haben. Wie viel hat er sich das Versöhnungsfest seines Sohnes kosten lassen? Alles ist bereit. Noch aber fehlen die geladenen Gäste. Er schickt Boten aus, um sie zum Fest einzuladen. Doch die meisten sagen ab. Nur einige von der Straße lassen sich schließlich dazu bewegen, der Einladung Folge zu leisten. Noch heute ist das leider so. Der himmlische Gastgeber ist zutiefst traurig. Wie damals, als er über Jerusalem klagte: Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Wir haben einen Gott und Vater, der uns einlädt. Auch heute, ohne Vorbedingung. Wir müssen kein anständiges Leben vorweisen, Opfer bringen, Gebote halten, uns kasteien, wie das in vielen Religionen gefordert wird. Wir dürfen kommen, wie wir sind. Gott öffnet uns die Tür ins Himmelreich. Das zeigt uns diese Geschichte. Der Vater kommt heraus. Seine Liebe sucht den Sohn draußen. Sie sucht auch uns. Er bittet uns nachdrücklich, kommt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Kommt, es ist alles bereit. Das ist Evangelium. Frohe Botschaft. Gott kommt uns in seinem Sohn entgegen. Sie sind mit Goethe aber der Meinung, ja, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Wir brauchen nichts zu bringen. Nur eines liegt bei uns, Gottes Einladung, das Angebot seiner Gnade und Erlösung in Jesus anzunehmen. Aber nochmals, genau diese Botschaft von der Gnade regt viele Menschen maßlos auf. Sie sind mit Goethe eben der Meinung, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Sie machen Gott den Vorwurf, seine Gnade sei eine billige Gnade. Ja, das Handeln des Vaters widerstrebt ihrem Rechtsempfinden total. Sie merken nicht, dass hinter der Gerechtigkeit des Vaters seine Gnade steht. Ja, zur Versöhnung gehört beides, Gerechtigkeit und Gnade. Gottes Gerechtigkeit ist nicht eine fordernde Gerechtigkeit, sondern eine versöhnende, geschenkte Gerechtigkeit. Darum betete schon der Psalmsänger, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Der ältere Sohn hatte Recht, aber nur nach seinem menschlichen Empfinden und in seinem Bereich. Zur Versöhnung gehört aber mehr. Gottes Gerechtigkeit deckt auf. Seine vergebende Gnade deckt zu. Beides gehört zusammen, anders gibt es keine Versöhnung. Dem selbstgerechten Menschen fehlt die rettende Gnade. Sie fehlt ihm im eigenen Leben. Er setzt auf seine Verdienste und guten Werke. Doch die Bibel sagt, wir werden ohne Verdienst gerecht. Aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Wir sind gerufen, Jesus das Herz aufzuschließen, die Wohnung unseres Herzens aufzutun und ihn einzuladen in unser Leben. Das ist der Weg, um Gottes Kind und Erbe zu werden. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind, wiedergeboren. Dem selbstgerechten Menschen fehlt die Gnade auch in der Beurteilung anderer Menschen. Er ärgert sich, dass gottlose Menschen, ja sogar Übeltäter, die so viel Böses getan haben in ihrem Leben, Aufnahme finden bei Gott und seine Kinder geworden sind, wie sie behaupten. Menschen, die nie etwas Gutes geleistet haben, sollen bei Gott angesehen sein, angenommen sein. Der ältere Sohn merkt nicht, dass die Güte des Vaters gegenüber dem jüngeren Sohn seine Rechte des älteren Sohnes, seine Rechte in keiner Weise einschränkt. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, ist dein. Das ist ein gutes Sohnesrecht. Komm, es ist alles bereit, auch für dich. Doch der Sohn nimmt das Angebot des Vaters nicht in Anspruch. Wie viele scheitern auch heute genau an diesem Punkt. Alles ist da. Die schenkende Liebe des Vaters, sein Erbarmen, seine Vergebung, sein ewiges Leben. Doch sie holen nicht ab, was der Vater im Himmel für sie bereitet hat. Es ist ein Geschenk, das nicht abgeholt wird. Und dann hast du es nicht. Das ist die Tragik des Selbstgefälligen. Er will sich nicht schenken lassen. Ihm fehlt die wahre Gerechtigkeit, ihm fehlt die rettende Gnade. Aber beides kann man nur geschenkweise empfangen. in Jesus. Doch dazu fehlt dem Selbstgefälligen die Demut. Er hat seine Erwartungen an Gott, doch Gottes Angebot verweigert er. Dem Mann fehlt ein drittes, ihm fehlt die befreiende Freude. Im Haus des Vaters wird kräftig gefeiert. Der ältere Sohn hört den Jubel und die fröhlichen Gesänge, aber er hat nichts davon. Er steht abseits. In seinem Herzen klingen keine Freudenlieder, sondern Dissonanz, Groll, Missklang. Das ist das traurige Los des Selbstgefälligen. Er gibt sich alle Mühe, Gott freundlich zu stimmen, und er steht doch abseits des wahren Lebens, abseits der befreienden Freude. Er schließt sich selbst aus, denn ohne Jesus gibt es keine befreiende und bleibende Freude. Jesus aber erlebt nur, wer ihn einlässt und ihm sein Leben anvertraut. Jesus ruft uns zu, wen da dürstet, der komme zu mir. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Umsonst, kostenlos, bietet Gott uns die Erlösung an. Das unvergängliche Leben und die nie endende Freude beim Vater zu Hause im Himmel. Der Eintritt zum großen Fest ist schon bezahlt. Der Vater selbst hat die Kosten übernommen. Er hat dafür seinen geliebten, unschuldigen Sohn, ja, sich selbst geopfert. Das zeigt uns das Kreuz von Golgatha. Jesu Blut ist das Zahlungsmittel für unsere Erlösung, nicht unsere Werke. Unsere guten Taten, das Blut Jesu Christi. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Wie aber bekommen wir die Vergebung? Dazu sagt die Bibel das befreiende Wort. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. So hat es der jüngere Sohn erlebt. Durch seine Umkehr und sein Schuldbekenntnis wurde ihm ein neues Kleid und ein reines Herz geschenkt. Er hatte nichts vorzuweisen, außer einem verpfuschten Leben. Und er hat alles gewonnen durch die Vergebung des Vaters. Alles umsonst. Ich bitte dich, mein lieber Freund, meine liebe Freundin, ich bitte dich, lass dieses Angebot nicht umsonst sein. In deinem Leben. Sich selbst im Wege stehen oder zu Jesus gehen. Das ist die alles entscheidende Alternative. Durch seine Vergebung werden aus Verlorenen Gefundene, aus Entlaufenen Heimkehrer, aus verkrachten Existenzen Kinder Gottes. Da treten wir in die wahre Freude ein. Gottes Geist gibt mir die Gewissheit ins Herz. Der Vater hat mich begnadigt. Er hat mich neu eingekleidet mit der Gerechtigkeit seines Sohnes. Ich darf in der herrlichen Freiheit und Freude der Kinder Gottes leben. Der Himmel freut sich mit und erwartet mich zum Freudenfest. Manchmal aber ertappe ich mich selbst, doch noch bei der Frage, reicht es mir wohl, wenn ich vor Gott stehen werde? Und dann höre ich auf das Echo der Zeit meines bisherigen Lebens und Dienstes. Und mir wird klar, nein, es genügt nicht. Es fährt mir eiskalt den Rücken hinunter. Doch dann höre ich den Vater im Himmel, der mir zuspricht: Sei getrost, mein Sohn, meine Gnade genügt, um Jesu willen. Ja, meine Lieben, Gnade muss es sein. Gnade ganz allein. Amen.